ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute schließen wir diese kleine Binnenserie zu den sechs brandenburgischen Konzerten ab und natürlich mit dem sechsten brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Schöner Streicherklang hier wieder im sechsten brandenburgischen Konzert. Ja, damit hat Johann Sebastian Bach seine Serie dieser Konzerte für verschiedene Instrumente sehr originell auch abgeschlossen. Michael, wer ist denn jetzt hier solistisch beteiligt? Die Kombination hatten wir auch noch nicht.
Nee, also man muss sagen, jetzt rastet Bach völlig aus. Nachdem er schon im fünften brandenburgischen Konzert ein Instrument aus dem Keller hoch ins Obergeschoss geholt hat, nämlich das Cembalo, sagte jetzt, nur Kellerkinder musizieren miteinander. Also die klassischen Continuo-Instrumente, Cello, zwei Gamben und, Achtung, zwei Bratschen. Das sind schon die höchsten Instrumente. Also kurzum, es fehlen die Violinen. Die haben mir nichts mehr zu sagen. Insgesamt ein sehr warmer, sehr tiefer Klangcharakter. Ganz eigenartig im besten Sinne des Wortes.
Und wir ergänzen kein Blasinstrument, nichts da. Nix. Also wirklich nur
Streicher, aber tief.
Das klingt so ein bisschen nach einem Experiment. Oder hat Bach da irgendeine historische Vorlage?
Naja, ist schwer zu sagen. Klar könnte man jetzt hingehen und sagen, wenn wir jetzt mal zurückschauen ins 17. Jahrhundert, gerade ins frühe 17. Jahrhundert, die Konsortmusik, die also nur mit Gamben auskam, tiefe Register, könnte hier Pate gestanden haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das, was Bach musikalisch macht, nämlich knallhartes Musizieren, Konzertieren, das ist schon wiederum verdammt modern, also überspitzt, vielleicht antiquierte Besetzung, vermischt mit hochmoderner Gattung. Ich glaube aber, die eigentliche Antwort auf die Frage ist, in Bachs brandenburgischen Konzerten war sein Hauptprogramm Vielfalt zu präsentieren und deswegen im Sechsten jetzt nochmal einfach total gegen die Konvention, also ich sag's nochmal, die Kellerkinder des Orchesters im Vordergrund.
Vielleicht mal ein kurzes Wort zur Gambe. Vielleicht können wir schon mal ankündigen, dass wir demnächst die drei Gambensonaten von Bach auch hier einzeln besprechen werden und da auch darauf eingehen werden, wie Bach natürlich zu diesem Instrument stand. Aber ganz kurz dazu, es ist schon ein antiquiertes Instrument zu dieser Zeit.
Naja, zumindest, in gewisser Weise. Ja, also ja und nein. Natürlich sehen wir irgendwie im 18. Jahrhundert, dass das Cello mehr und mehr die Rolle jedenfalls der tiefen Gambe ablöst als Continuo-Instrument. Wobei es teilweise auch selbst bei Johann Sebastian Bach die Belege gibt, dass er ganz konkret sagt, den Continuo als Streichinstrument kann sowohl das Cello als auch die Gambe spielen. Aber dass die Gambe wirklich als Soloinstrument vorkommt, haben wir ja auch jetzt nicht so wahnsinnig oft. Klar gibt es die berühmten Beispiele aus den Passionen, gibt es auch in den Kantaten. Es gibt auch diese drei Solosonaten, also Sonaten für Gambe und obligates Cembalo. Aber an sich ist das Gambenrepertoire, was in der Mitte des 17. Jahrhunderts extrem ausgeprägt war und wo es noch kein Solo-Repertoire für das Cello gab, total im Rückzug und umso mehr wird das Cello wichtiger als tiefes Solo-Instrument.
Und nachdem wir jetzt zur Gambe hier Stellung genommen haben, noch ein paar Worte zur Bratsche, ohne dass wir jetzt Witze erzählen natürlich. Obwohl, könnten wir eigentlich auch machen.
Wieso dein Lachen in der Ansage? Ja, also, wir wollen doch hier keine Klischees bedienen, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, keine Witze. Nein. Aber vielleicht fällt mir noch eine ein. Bach und die Bratsche. Irgendwo habe ich mal gelesen, Bach hätte gerne Bratsche gespielt. Stimmt das?
Das hast du richtig gelesen, ja. Mein lieber Bernhard.
Wo zwar, denn?
Hab nein, ist tatsächlich, glaube ich, Karl Philipp Emanuel Bach, der das mal sehr explizit sagt, dass Johann Sebastian Bach im Orchester am liebsten die Bratsche gespielt hätte. Und die Begründung ist die, weil er da einfach in der Mitte des Geschehens ist. Und es ist ja nun mal Johann Sebastian Bachs Musik eigen, dass egal wer mitmacht, jeder gleich viel zu tun hat. Anders als bei vielen anderen Komponisten, da ist ja die Bratschenstimme dann auch oft reine Begleitung und eher etwas mau. Aber man kann schon sagen, generell in Bachs Werken ist die Bratsche immer gut beschäftigt. Und hier im 6. Brandenburgischen Konzert, also da würde ich wirklich über die Bratsche überhaupt keine Witze machen, weil die haben ganz klar die schwersten Partien und werden, das werden wir im letzten Satz sehen, den Beweis antreten, dass sie die schnellsten Noten spielen und verdammt sind sie wirklich spielen zu müssen.
Fangen wir mal ganz vorn an, ja, sachte mit dem Bratschen, obwohl so sachte ist es auch nicht. Im ersten Satz des 6. Brandenburgischen Konzertes, da präsentiert Bach wirklich mit diesen ganzen genannten Instrumenten einen extrem dichten Satz. Ja.
Ja, ganz dicht. Der wirkt deshalb schon so dicht, weil in dem Hauptthema, was gleich eben im anfänglichen Ritornell gespielt wird, eigentlich das Hauptthema in einer Art eng geführten Kanon vorgestellt wird. In den beiden Bratschen, die wirklich wenige Noten zeitversetzt das gleiche spielen. Ganz ähnliches Modell wie 3. Satz, D-Moll-Konzert für 2 Violinen. Ja, also gleiches Prinzip hier. Und dieses Ritornell kommt sehr oft wieder und dazwischen entwickeln die Instrumente insgesamt wirklich wahnsinnig fantasievolle, ausschweifende Episoden. Also das ist wirklich ein extrem dichter, fantasiereicher Satz, wo er nichts auslässt und gerade die Bratschen haben wirklich also keine Entspannung. Diejenigen, die sich am meisten noch zurücklehnen können, sind die beiden Gampen, aber insgesamt feinstes, intensivstes Musizieren.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem ersten Satz des 6. Brandenburgischen Konzertes. Ein schöner, dichter, satter Satz mit warmen, tiefen Streichinstrumenten. Und im zweiten Satz, ja, da lässt Bach jetzt die Gampen weg. Warum macht er das? Was meinst du?
Naja,
also ein Bratschenkonzert praktisch, ne?
Ja, na, ich würde sagen, weil die beiden Bratschen im ersten Satz den Beweis geliefert haben, dass sie es wirklich gut können. Und dafür gibt es jetzt gewissermaßen das Solo. Also die Besetzung ist hier 2 Bratschen, Cello und zwar obligate Partie. Also das ist eine andere Partie als das, was Violone und Cembalo spielen. Obwohl das Cello erstmal diese sehr kantilene Melodie der beiden Bratschen eher begleitet, wird das Cello gegen Ende des Satzes plötzlich so eine Art gleichberechtigter Trio-Partner, also mit sehr viel ausdifferenzierten solistischen Anteilen. Also ich würde sagen, zunächst erstmal eigentlich brillierend nur die 2 Bratschen, aber das Cello so eine Art Mittlerfunktion zwischen Generalbass und den beiden Solisten.
Ja, das war ein Stück aus dem 2. Satz und dann geht es in den schon von dir so ein bisschen angedeuteten 3. Satz über, schnell, 12-Achtel-Takt, also nochmal so eine sehr bewegte Melodie und wieder die Dichte des ersten Satzes. Mit einer Steigerung, denke ich.
Mit einer Steigerung, weil es jetzt ein Tanzsatz ist im 12-Achtel-Takt. Ich würde sagen, es ist eine Art Jig, extrem stilisiert. Und es gibt ein gliederndes Ritornell, das spielen die auch alle zusammen. Aber dazwischen in den Episoden werden die Gampen mal wieder zu Statisten. Also die können noch so ein bisschen die Stützakkorde spielen, aber die beiden Bratschen müssen wirklich Unglaubliches leisten. Also liebe zuhörende Bratschistinnen und Bratschisten, ich könnte mir vorstellen, dass das die schwersten und vielleicht auch schnellsten Bratschenpartien sind, die mindestens das 18. Jahrhundert hergegeben hat. Gut. Ansonsten, falls wir falsch liegen, berichtigen Sie uns. Aber gerne. Ich muss sagen, also ich habe einen Heidenrespekt vor jedem Bratschenspieler, der diese Partien meistert. Und wenn sie gemeistert werden, ist es einfach mal elektrisierende Musik, also ein Rausschmeißer, sonders ohne.
Da hat man ganz deutlich gehört, diese brillierenden Bratschen, die beiden, die da also die Oberstimme spielen. Würdest du auch sagen, dass die Gampen sich hier wieder ein bisschen zurücknehmen?
Ja, ja, die sind schlichtweg nur noch Statisten. Und deswegen muss man ja auch sagen, erstmal, wenn man die Besetzung sieht, zwei Bratschen, zwei Gampen und dann die übrigen Bassinstrumente, denkt man, Riesenchance auch mal für die Gampen, jetzt große Soli hinzulegen. Aber es ist schon erstaunlich, wie viel leichter ihre Partien sind als die der beiden Bratschen, obwohl es ja doch tatsächlich hohe Gampen sind, also Altgampen. Ja. Ja. Und da gab es ja schon die irresten Vermutungen. Irgendjemand hat mal gedacht, na Mensch, wenn das vielleicht ein ursprünglich für den Köthner Hof entstandenes Konzert ist, möglicherweise, gibt ein paar Hinweise darauf, ist nicht ganz unumstritten, hat tatsächlich Fürst Leopold auch Gampe gespielt und hat Bach vielleicht mit Absicht die Gampenpartie nicht ganz so schwer gemacht. Auf der anderen Seite fände ich das schon ein bisschen merkwürdig, wenn er dann eine Partie für seinen Dienstherrn, der die ganze Zeche bezahlt, dann sogar im zweiten Satz entscheidet, der muss komplett zuhören, darf nicht mal
sich auf seinen Thron setzen.
Also das leuchtet mir nicht ganz ein. Ja. Und deswegen gibt es tatsächlich auch die Überlegung, ob das Ganze nicht ursprünglich nur eine Art Trio gewesen ist, also in einer Art Frühfassung, wo nur die beiden Bratschen oder vielleicht ganz andere Instrumente ursprünglich die Solisten waren und Bach das Ganze einfach dann noch ein bisschen aufgebrezelt hat. Nichts Genaues wissen wir nicht.
Aber so wie es jetzt geworden ist, ist es kaum zu übertreffen, finde ich, auch an dieser Reinheit, an diesem perfekten Zusammenklang. Für mich ein Idealbild der Harmonie, finde ich, dieses 6. Brandenburgischen Konzert, was damit auch in so einer ungewohnt tiefen Weise diesen Zyklus toll abschließt.
Finde ich auch, und ein Ohrenschmaus, ne? In dieser tiefen Lage, man hört das einfach gern und es nervt nie, es ist nie irgendwie schrill und grell. Ja, und zugleich muss ich sagen, also die Bratschenspieler müssen ja immer alle aushalten an wirklich oft nicht fern Kommentaren. Und nochmal, also das ist doch wirklich dankbarstes Repertoire, um mit allen Klischees aufzuräumen.
Ich sage jetzt überhaupt gar nichts mehr, ja, und die Witze erzählen wir ein andermal, obwohl ich sagen muss, die besten Bratscherwisse kommen von Bratschern selbst. Aber es ist im Grunde ein Konzert für zwei Bratschen und ein paar andere Instrumente.
Ja.
Jetzt sind wir am Schluss dieses Zyklus angelangt und Michael, ich würde dir gerne noch ein paar komplettierende Fragen zum ganzen Zyklus stellen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also natürlich, was fällt mir auf? Mir fällt auf, alle 6 Konzerte sind in Dur. Wir haben kein Mollkonzert, wir haben die Mittelsätze häufig in Moll, wie das dann so üblich ist, aber es geht immer jubelnd zur Sache. Ist das irgendwie vielleicht doch jubelnde Hofmusik?
Jein. Also ja, es stimmt, es fehlt ein Mollkonzert. Das ist wirklich sehr eigenartig. Ich würde jetzt mal sagen, in all diesen Zyklen, die wir von Bach haben, die aus 6 Stücken bestehen, und 6 Stücke ist ja kein Zufall, an 6 Tagen soll ja Gott die Welt erschaffen haben. Ja, irgendwie ist das ja so ein Topos im Barock, mit dieser Zahl 6 zu arbeiten. Haben wir sonst immer Mollstücke drin. Insofern gebe ich dir recht. Ich gebe dir nicht recht, dass die alle 6 jetzt einen durch und durch jubelnden Charakter haben, sondern er hat es ja doch geschafft, der Bach, wegen dieser wahnsinnig unterschiedlichen Besetzung doch sehr unterschiedliche Charaktere zu schaffen. Also ich meine, wir haben nochmal zusammenfassend das erste Konzert erlebt als eine Art Zelebrieren der Jagd und der Jagdmusik. Das zweite ist, würde ich mal sagen, exzentrischer musikalischer Prunk, ja, mit dieser völlig abgespaceden Trompetenpartie. Dann das dritte Konzert, also das virtuoseste reine Streicherkonzert, was der Barock gesehen hat, in wirklich atemberaubender Virtuosität. Das vierte eine pastorale Hirtenmusik, ja. Das fünfte, die Palastrevolution des Cembalos, ja. Jetzt im 6. die tiefen Register kommen mal zum Tragen. Und ich kann vielleicht auch nur als Antwort geben, naja, Moll kommt ja doch hin und wieder vor und dann eben in den langsamen Sätzen. Eine richtige Antwort kenne ich nicht. Ich meine, es gab ja die absurdesten Sachen. Wir haben schon über den Herzog von Sachsen-Weißenfels mal gesagt, der wollte, dass in seinen Huldigungsmusiken nie der Reim Sachsen und Wachsen vorkommt, das Reimpaar. Vielleicht wusste man bei dem Markgrafen Christian Ludwig, dass er Moll nicht so mag oder so. Du merkst, ich eiere rum. Ich kann es nicht beantworten. Ja. Der Befund ist, wie er ist. Und Bach wäre natürlich locker in der Lage gewesen, auch ein Mollkonzert zu schreiben. Ich meine, natürlich durch die Verschiedenartigkeit der Instrumente, namentlich der Blasinstrumente, haben sich bestimmte Tonarten auch schon erstmal grundsätzlich nicht geeignet. Aber das betrifft ja eigentlich nicht die Tongeschlechter.
Denn wir kennen ja auch Cembalo-Konzerte später, die in Moll stehen oder auch im Violinkonzert am Moll nicht.
Ich habe dir eine unbefriedigende Antwort gegeben.
Trotzdem, aber es ist ja wichtig, dass wir eine Spur gelegt haben. Ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können gerne weiter drüber nachdenken. Vielleicht haben Sie ja eine Lösung dazu. Eine andere Frage zum gesamten Zyklus, die ist im Grunde jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Wenn man jetzt alle Solo-Instrumente durchnimmt, dann hat man im Grunde die Aufstellung eines damaligen Orchesters.
Ja.
Also bis auf vielleicht Violon oder Kontrabass, aber das wäre auch absurd gewesen. Oder Posaune war schon nicht mehr so aktuell. Ansonsten, wir haben es gerade gesagt, selbst die Viola da Gamba, die im Orchester keine große Rolle mehr spielte, selbst Violino Piccolo, die wirklich nur Spezies gespielt haben. Also ist das wie so ein Modellcharakter, dass Bach sagt, seht, alle Instrumente sind geeignet für Solo-Aufgaben.
Ja, und wenn man es jetzt vielleicht mal noch ein Stück weiter denkt, wenn wir weiter unterstellen, er hat diese Widmungspartitur nach Berlin vielleicht auch mit einem Anliegen hingeschickt, insgeheim, dass eine Art Jobwechsel in Erwägung gezogen hat. Oder er vielleicht wusste, so gerüchtehalber, vielleicht wollen die in Berlin doch wieder eine große Kapelle aufziehen. Dann muss man ja mal sagen, das Ensemble, was dieses Repertoire in der Lage ist zu meistern, ist, ich sage jetzt mal in Anlehnung an Matheson, der das berühmte Buch Der vollkommene Kapellmeister herausgegeben hat, dann ist es eine vollkommene Hofkapelle. Es sind alle Instrumente dabei und jeder ist in der Lage, Solist zu sein. Und das kann man ja dann auch jetzt mal noch ein bisschen weiterspinnen. Also wenn das Johann Sebastian Bach dem Markgrafen überreicht, sagt er, okay, und ich bin derjenige, der der Chef des Ganzen ist und die Stücke komponiert und dann eben genau das, was du an Manpower hast, haben würdest, haben könntest, ausreizt.
Und vielleicht noch über Berlin hinaus, dass er sagt, wer auch immer mich in dieser Welt als Kapellmeister mal will, das wäre das Ideal. Ja, denn man braucht ja dann schon mindestens 20 Leute in so einem Orchester.
Und eben tatsächlich keine Tutti-Schweine, sondern jeder muss in der Lage sein, auch mal vorne dran zu stehen und den Virtuosen Heißsporn zu geben.
Ja, das gefällt mir. Und insofern ist das dann auch wieder erklärlich, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, dass das so eine Visitenkarte auch für sein Instrumentalwerk war. Letzte größere Themenkomplex noch in diesem Podcast ist die Sache der Publikation. Bach selbst hat dieses Werk nicht gedruckt veröffentlicht, weil er sowieso kaum etwas instrumental veröffentlicht hat oder nur sehr wenig. Es gibt nur diese Handschrift. Wann ist es denn eigentlich allen zugänglich geworden?
Es ist eine verdammt späte Geburt gewesen, muss man sagen. Also nach 1750 haben diese Konzerte erstmal allem Anschein nach keine Rolle mehr gespielt. Man hat es eben auch der Nachwelt nicht leicht gemacht. Also diese Widmungspartitur, die schlummerte halt in Berlin, ist zum Glück nie weggeschmissen worden. Der Bachschüler Körnberger hat da ja eine große Tat getan, haben wir in der ersten Folge erzählt. Die Erstausgabe der sechs Brandenburgischen Konzerte, lieber Bernhard, die ist erschienen erst 1851. Ja? Also 101 Jahre nach Bachs Tod. Peters, hier in Leipzig war es, im Jahr 1869 im Rahmen der Bach-Gesamtausgabe gab es dann auch nochmal eine Edition. Und dennoch tat man sich schwer, diese Stücke tatsächlich ins Repertoire zu nehmen. Warum? Ist auch ganz einfach. Also ich meine, das sechste Brandenburgische mit den Gampen, mit den Bratschen, also teilweise waren die Instrumente nicht mehr vorhanden. Teilweise hat ein Orchester gesagt, warum sollen wir das hier aufführen, wenn die Geigen schweigen müssen und so weiter. Erste Brandenburgische Konzert mit der Piccolo-Violine, da haben wahrscheinlich die Virtuosen des 19. Jahrhunderts sich auch gewundert, was soll das eigentlich für ein Instrument sein? Ja, die Hornpartie, auch sehr eigenwillig. Zweites Brandenburgisches Spiel, das mal auf der Trompete des 19. Jahrhunderts, verdammt schwer. Ja. Also insofern hat es da der Bach auch einem nicht leicht gemacht. Tatsächlich sieht man, dass das Stück, was lange Zeit am häufigsten aufgeführt wurde, das dritte Brandenburgische war. Weil einfach natürlich die Instrumente der Violinfamilie noch die gebräuchlichsten dann auch waren im 19., 20. Jahrhundert. Max Reger, ganz wichtig, 1905, hat eine Fassung der sechs Brandenburgischen vorgelegt für Klavier zu vier Händen. Inzwischen gibt es da auch Einspielungen, hochinteressant.
Thank you.
da kamen die Stücke mehr und mehr ins Bewusstsein. Philipp Spitter, der wichtige Bach-Biograf, der den Brandenburgischen Konzerten im Grunde genommen ihren Namen gegeben hat, 1871 in seiner Bach-Biografie, hat sicherlich auch der Entwicklung Vorschub geleistet. Naja, und dann würde ich sagen, war es die Schallplatte. Also die erste Einspielung eines Brandenburgischen Konzertes 1922. Das Royal Albert Hall Orchestra unter der Leitung von Sir Eugene Goossens. Mhm. Ja. Dann kam so peu à peu die anderen Konzerte dazu. Mhm. 1930 Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern, auch das dritte. Ja.
Das heißt aber dann, dass das dann schon einem größeren Publikum bekannt wurde?
Mehr und mehr. Ja. Und dann in den 1950er Jahren, da explodiert es. Mhm. Also kannst du echt verfolgen, wie dann kleine und große Dirigenten auch Gesamteinspielungen vorlegen. Ganz wichtig, schon 1951 August Wenzinger mit seinem Basler Ensemble
von der Schola Cantorum.
Von der Schola Cantorum auf historischen Instrumentarium. 1964 Hanno und Chor dann das Gleiche. Und dann würde ich ja mal sagen, also ganz wichtig war dann noch in den 1980er Jahren die legendäre Einspielung von Musica Antiqua Köln unter Leitung von Reinhard Göbel, die dann wirklich also komplett dieses Repertoire brillierend auf historischem Instrumentarium dargeboten haben. Naja, und inzwischen sind die Einspielungen Legionen und ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass tatsächlich die Brandenburgischen Konzerte neben den vier Jahreszeiten die mit Abstand am meisten aufgeführten barocken Instrumentalwerke sind. Und ich würde sagen, völlig zu Recht.
So möge es bleiben. Ja.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.